NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kohnt und ich bekenne gleich mal offen, ich habe erst sehr spät, nämlich so etwa mit 8, 9 Jahren schwimmen gelernt, aber danach war dann alles gleich ganz sicher, Frei- und Fahrtenschwimmer gemacht, Jugendschwimmschein. Und heute sieht das offenbar ganz anders aus. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die DLRG mit Sitz in Bad Nenndorf in Niedersachsen, ist alarmiert. Jedes Jahr sterben offensichtlich mehr Menschen bei Badeunfällen. Woran liegt das? Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen wollen wir hören und diskutieren. Rufen Sie uns an über die kostenlose Service-Telefonnummer. Das ist die 08000 441777. Das Thema heute in der Redezeit. Es geht um Badeunfälle, die nehmen offensichtlich zu. Warum können immer weniger Kinder und Jugendliche schwimmen? Ihre Meinung?
Ich denke, das ist sehr wichtig, dass Kinder schwimmen können, einfach weil es ein Sicherheitspunkt ist und eigentlich auch eine tolle Erfahrung für die Kinder.
Zum Beispiel bei meiner Schwester. Sie hat in ihrer Schule keinen regelmäßigen Schwimmunterricht. Ich kann gut schwimmen, seit ich in der 2. Klasse bin, ne? Und habe auch Bronzeabzeichen und alles, ne? Sie hat jetzt, glaube ich, Seepferdchen gemacht. Und das finde ich auch schon ein bisschen heftig. Ja, sie ist halt ein Jahr jünger als ich und kann halt nicht richtig schwimmen.
Ich finde es auch immer ganz schlimm, dass die jungen Kinder also überhaupt nicht mehr schwimmen lernen. Und deswegen wollen wir auch bald mit unserem Baby dann Babyschwimmen anfangen, ne? Weil früh lernt sich, sagt man ja immer.
Das Thema ist schon wichtig, allein der sportliche Aspekt, der Sicherheitsaspekt. Theoretisch könnten wir jetzt anfangen und wir wagen uns jetzt demnächst auch ran. Jetzt ist er 4 Monate alt und ja, demnächst geht's los.
Ja, bei uns war es früher so, man musste halt so eine Prüfung absolvieren und ich glaube, da hat auch jeder schwimmen gelernt. Auch Leute, die vorher nicht schwimmen gelernt haben, die haben halt erstmal kleiner angefangen, aber die halt schon schwimmen konnten, wurden dann halt auch weiterentwickelt, so sag ich mal.
In den Schulen weiß ich es nicht, aber die fangen jetzt schon früh an, auch in dem Alter, das zu fördern. Also es gibt diese Babyschwimmkurse, wo sie zumindest das Element Wasser kennenlernen. Aber sie hat es geliebt, hatte ganz viel Freude.
Und dann kostet der Kurs, ich glaube, für 10 Termine 80 Euro.
Vor allem die Grundschüler, die sind ja meist noch in kleinen Orten und die haben ja keine Schwimmbäder. Die Gemeinden können sich das ja auch nicht leisten mehr, ne?
Ja, dann machen die so Hundepaddeln und so.
Ich hatte das noch nicht so richtig beobachtet. Man hat halt den Unterschied aber schon zwischen einzelnen Personen erkannt. In der Grundschule, da erkennt man deutlich, wer kann schon schwimmen oder wer kann nicht so gut schwimmen. Manche waren langsamer als andere und das wird natürlich deutlich. Aber so, dass jemand nicht richtig schwimmen kann, das kam jetzt noch nicht so vor.
Trotzdem häufen sich offensichtlich die Badeunfälle bei uns in Deutschland. Unser Thema heute in der Redezeit. Warum können immer weniger Kinder und Jugendliche schwimmen? Was passiert da offensichtlich hinter den Kulissen? Haben die Kinder keine Lust oder gibt es einfach zu wenig Möglichkeiten? All das wollen wir mit Ihnen diskutieren, kostenlos wie immer über unsere Servicetelefonnummer 08000 441777. 08000 441777. Rufen Sie an und schildern Sie uns Ihre Erfahrungen. Vielleicht haben Sie ja selber eigene positive oder negative Erfahrungen gemacht. Oder Anregungen können Sie geben zum Thema. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe über 08000 441777. Warum können immer weniger Kinder und Jugendliche bei uns in Deutschland schwimmen? Was ist Ihre Meinung dazu? Die ersten Meinungen dort hat Thomas Christes gesammelt. Achim Wiese ist Pressesprecher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, wie gesagt im niedersächsischen Bad Nenndorf angesässig, der DLRG-Sprecher. Schönen guten Abend, Herr Wiese.
Guten Abend, Herr Kuhnt.
Was macht Sie denn jetzt so sorgenvoll? Was sind das für Zahlen, die da im Hintergrund schwingen?
Mhm. Also der eine Junge eben in der Umfrage hat das schon sehr deutlich gesagt. Und zwar, er formulierte es so, ich habe irgendwie das Bronzeabzeichen gemacht, meine Schwester nun endlich das Seepferdchen, aber kann eigentlich gar nicht richtig schwimmen. Das heißt, er hat genau das formuliert, was wir auch schon seit Jahren immer wieder kommunizieren. Denn mit dem Seepferdchenabzeichen, und da sind die Eltern leider in dem Irrglauben, dass ihr Kind schwimmen könne, das ist leider nicht der Fall. Sondern mit dem Seepferdchen ist eine Wassergewöhnung, ein Wassergewöhnungskurs absolviert und praktisch der Anfang gemacht zum Schwimmlernen. Und so sind auch die Zahlen, die wir ja vergangene Woche hier in Hannover veröffentlicht hatten, dass 77% der Eltern, der Grundschüler, tatsächlich im Glauben sind, ihre Kinder können schwimmen, da sie das Seepferdchen haben. Und tatsächlich haben in etwa 41% das Bronze, also die Disziplin des Bronzeabzeichens absolviert und damit gilt man eben in Deutschland als Schwimmer. Und alle anderen, das heißt nämlich 59%, können nicht richtig schwimmen, nicht sicher schwimmen. Und das hat der Junge eben sehr gut formuliert.
Also mehr als die Hälfte der Deutschen können nicht richtig schwimmen.
Ja, zumindest der Grundschüler.
Ja.
Und das ist natürlich dramatisch, denn und die Gründe, die wurden auch eben in der Umfrage sehr schön genannt. Das liegt zum einen natürlich auch daran, dass keine Wasserflächen da sind, also keine Schwimmbäder, wo nämlich genau diese Schwimmausbildung betrieben werden kann.
Mhm. Dr. Gerd Landsberg ist Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Auch Ihnen schönen guten Abend, Herr Dr. Landsberg.
Ja, guten Abend, Herr Kuhnt.
Warum fehlen so viele Wasserflächen, also öffentliche Wasserflächen, in denen Kinder und Jugendliche schwimmen lernen können?
Wir haben natürlich in den 60er, 70er Jahren sehr viele Schwimmbäder gebaut. Fast jedes, auch kleinere Dorf hatte ein Schwimmbad. Sie wissen, dass die Finanzlage der Kommunen, jedenfalls in Teilbereichen, sich dramatisch verschlechtert hat. Und ein Schwimmbad ist eine freiwillige Leistung. Im Unterschied zur Schule, das ist eine gesetzliche Verpflichtung, die zu haben und zu unterhalten. Und da gab es natürlich dann auch viele Schließungen oder Zusammenlegungen. Wir haben inzwischen einen Investitionsstau bei Sportstätten, da sind die Bäder mit drin, von 11 Milliarden Euro. Und wir versuchen dagegen zu halten mit Kooperation, mit neuen Konzepten. Aber das ist schwer, weil man, das muss man einfach wissen, jedes Schwimmbad ist ein Zuschussbetrieb. Also der Zuschuss, den eine Kommune leisten muss, je nach Art des Bades, liegt zwischen 5 und 10 Euro pro Besucher. Und das müssen natürlich auch erstmal gestemmt werden.
Professor Dr. Lutz Thiemes, Wirtschafts- und Sportwissenschaftler an der Hochschule Koblenz. Schönen guten Abend, Herr Professor Thieme.
Guten Abend, Herr Kuhn.
Warum wollen Jugendliche offensichtlich nicht mehr schwimmen lernen? Wir haben gerade gehört, es gibt natürlich möglicherweise auch zu wenig Orte, an denen sie es machen können, aber vielleicht gibt es ja auch ganz andere Sportarten, wo die sagen, das mache ich viel lieber und Schwimmen kommt hinten dran, obwohl das eigentlich ein Stück weit ja wichtig ist, um sicher durchs Leben zu kommen.
Ach, ich glaube, dass Kinder und Jugendliche das Schwimmen auch noch heute gerne erlernen wollen. Die Frage ist nur, ob die Kulturtechnik oder Schwimmen als Kulturtechnik noch die Verankerung bei uns in der Gesellschaft genießt, die es vielleicht in den 80er, 90er oder darauffolgenden Jahren hatte. Weil wir sind eine wandelnde Gesellschaft und die Rahmenbedingungen ändern sich, die Familienstrukturen ändern sich. Auch Menschen, die groß geworden sind, fernab von Schwimmbädern oder Wasser insgesamt, haben einen ganz anderen, eine ganz andere Beziehung zum Element Wasser, als das in Mitteleuropa der Fall ist. Und von daher liegt das nicht an den Kindern und Jugendlichen, sondern liegt daran, wie wir es schaffen, Kinder und Jugendliche für das Medium Wasser und für das Schwimmenlernen zu begeistern.
Wie können wir sie denn begeistern? Ich meine, wenn ich hier beim Tischtennis nicht mehr mitmache, weil ich sage, nee, da habe ich keine Lust zu, mache stattdessen lieber irgendwie Parkour, dann ist das ja nicht so schlimm. Aber wenn ich schwimmen nicht mehr kann, da ist ja da tatsächlich eine Gefahr groß, dass ich irgendwann mal ertrinke.
Ja, also die Gefahr ist groß, aber auf der anderen Seite, wenn Sie bei schönem Wetter wie heute in die Freibäder gehen, dann sind die Freibäder voll. Und ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, dass in unseren Städten und Gemeinden gerade das Schwimmbad ein Kristallisationspunkt ist von vielfältigen Menschen aus mit unterschiedlichem Hintergrund. Da sind Menschen mit einem dicken Geldbeutel genauso da wie Menschen, denen es wirtschaftlich vielleicht nicht so gut geht. Und im Bad ist die vielleicht in anderen gesellschaftlichen Bereichen vorhandenen Schranken sind dort aufgehoben. Also auch das Bad als Erfahrungsbereich, das Bad als Bereich, wo Kinder und Jugendliche sich ausprobieren können, die Anschlussfähigkeit herzustellen für die Vereine, für die DLRG, wo Kinder und Jugendliche herangeführt werden, nicht nur an sich selbst zu denken, sondern dann eben auch für die Gemeinschaft etwas zu tun. Alles das sind soziale Funktionen, die Bäder erfüllen. Und manchmal kommt mir jetzt bei Diskussionen so vor, dass die Abwesenheit von Bädern oder die drohende Abwesenheit von Bädern erstmal dazu führt, dass der Wert von Bädern überhaupt wertgeschätzt wird.
Ja, Gerd Landsberg, nochmal an Sie die Frage, sind die Bäder wirklich voll? Sie haben ja gesagt, die sind meistens Zuschussbetriebe, das heißt offensichtlich tragen sie sich ja nicht durch die Leute, die hingehen und Eintritt bezahlen. Und eine persönliche Erfahrung von mir, also unser Schwimmbad früher an meinem Heimatort war immer voll im Sommer, heute nur an den wirklich richtig guten Tagen, ansonsten tröppelt das so vor sich hin.
Das ist sicherlich richtig. Wir waren vielleicht früher auch etwas härter im Nehmen. Aber wie auch immer, selbst wenn die Schwimmbäder voll sind, sie tragen sich nicht. Und ich finde das auch nicht schlimm. Ein Schwimmbad ist aus meiner Sicht ein unverzichtbarer Bestandteil der Daseinsvorsorge. Und das müssen wir leisten. Und wir müssen vielleicht auch stärker gemeinsam mit den Vereinen, mit Bund, mit den Ländern dafür sorgen, dass Schwimmunterricht auch wieder stattfindet. Und nicht nur mal 2-3 Wochen. Es gibt viele Fälle. Eine Gemeinde schließt ihr Schwimmbad, die
andere renoviert ist und dafür fährt der Schwimmbadbus. Also da müssen wir einfach kreativer werden. Und ich meine auch, wir müssen die Aufmerksamkeit auf diese Frage mehr lenken. Sehen Sie, Sie sehen überall Plakate, dass Rauchen gefährlich ist. Und das finde ich auch alles richtig und sogar zum Tode führen kann. Aber haben Sie schon mal ein Plakat gelesen, wer nicht schwimmen kann, gefährdet sein Leben? Mhm. Gibt es Aufklärungsbroschüren, zum Beispiel des Familienministeriums, dass Eltern dafür sorgen sollten, auch Eltern dafür sorgen sollten, dass ihre Kinder vernünftig schwimmen lernen? Und das ist völlig richtig, das ist mehr als das Seepferdchen. Wenn Sie vielleicht noch einen letzten Punkt, Sie sich überlegen, wie das Klima sich verändert, dass plötzlich kleine Bäche innerhalb einer halben Stunde zum reißenden Fluss wird, dann wird das Schwimmen noch wichtiger.
Ach, Wiese, welche Erfahrungen machen Sie denn als Sprecher der DLRG in Ihren Vereinen? Sind die Zahlen da rückläufig?
Nein, da sind sie nicht rückläufig, sondern wir müssen sogar Wartelisten erstellen, weil die Wasserzeiten, die wir bekommen, eben nicht ausreichen. Und da möchte ich auch Dr. Landsberg nochmal ganz klar sagen, also ein Schwimmbad, natürlich, das rechnet sich nie. Das wird sich auch nicht rechnen können. Eine Bibliothek in einer Kommune rechnet sich auch nicht. Richtig. Sondern das ist, wie Sie richtig sagen, Daseinsvorsorge. Und da muss auch, und da sind wir als DLRG auch sehr konsequent und sagen, liebe Kommune, wer Bäder schließt, um Kosten zu senken, handelt fahrlässig und verantwortungslos. Jedem Bürgermeister, dem ich begegne und der sagt, ich schließe mein Bad in meiner Kommune, dem sage ich, okay, dann bist aber auch du mitverantwortlich in 10 Jahren, wenn die Kinder, die dann groß sind, wenn die ertrinken.
Ist vielleicht ein bisschen hart.
Natürlich ist das hart. Sicherlich ist das hart, aber man muss natürlich auch, ich sage immer so nett, man muss auch wachrütteln. Und man darf auch nicht vergessen, ein Schwimmbad ist ja nicht nur ein Schwimmbad, also nicht nur eine Freizeitstätte, so wird es ja auch gerne mal nur gesehen, sondern ein Schwimmbad ist eine Sozialstätte, eine Kulturstätte und auch eine Bildungsstätte, natürlich auch eine Freizeitstätte, aber auch eine Sportstätte und das darf man nicht vergessen.
Herr Wiese, da muss ich in einem Punkt noch mal vielleicht etwas ergänzen. Es ist natürlich in vielen Fällen so gewesen, dass der Bürgermeister nicht sagt, ich habe kein Geld, ich mache jetzt das Schwimmbad zu, sondern er kriegt den Auftrag von der Aufsichtsbehörde, die sagt, du bist in einer desolaten Finanzlage, jetzt gucken wir mal die freiwilligen Leistungen an. Und dann kommt das Schwimmbad ins Visier. Also oft sind das dann auch von außen Zwänge. Welcher Bürgermeister hat Spaß daran, ein Schwimmbad zu schließen? Das kommt bei der Bevölkerung nie gut an.
Ja. Dann gibt es auch so Tipps vom Steuerzahlerbund, der dann sagt, okay, dann senkt deine Temperatur im Schwimmbad. Natürlich, dann kommen überhaupt keine mehr. Und das ist dann auch der Beweis, nun kommt auch keiner mehr, jetzt können wir auch tatsächlich das Bad schließen.
Ja. Also, aber die Warmbadeanstalten von früher, die gibt es doch sowieso nicht mehr. Obwohl wir früher härter nehmen.
Wobei, es tauchte eben auch so im Nebensatz die Frage auf, wie gerne geht man denn noch ins Wasser?
Ja, genau.
Also immer, es ist das Schwimmen bzw. den Erlebnisraum Wasser auch wirklich zu erleben, ist die zweitbeliebteste Freizeitbeschäftigung der Deutschen derjenigen, die in Deutschland leben, nach Fahrradfahren. Immerhin fast 24 Millionen betreiben diese Beschäftigung, also Schwimmen, Baden oder...
Aber wenn die nicht richtig schwimmen können, dann heißt, die springen nur einmal rein und gehen wieder raus, oder?
So, genau, aber sie möchten ja im Grunde genommen.
Okay. Aber unser Thema heute, wir haben viele Hörer schon in der Leitung, deswegen wollen wir die jetzt mal zu Wort kommen lassen. Badeunfälle nehmen weiter zu, sagt die DLRG. Und wir fragen heute, warum können eigentlich immer weniger Kinder und Jugendliche schwimmen? Warum sind offensichtlich auch unsere Schwimmbäder eigentlich gar nicht so richtig frequentiert? Alles das wollen wir mit Ihnen diskutieren. Wenn Sie da eigene Erfahrungen haben, wenn Sie vielleicht auch eine direkte Antwort haben auf die Frage, warum immer weniger Kinder und Jugendliche schwimmen können, dann rufen Sie uns an, gerne kostenlos über 08000 441777. 08000 441777. Jette Scharps ist am Telefon. Guten Abend.
Ein herzliches Moin aus Wilhelmshaven.
Moin.
Moin. Genau, bei uns sagt man Moin.
Und Sie haben Schwimmbad in Wilhelmshaven, davon gehe ich mal aus, ne? Und ansonsten haben Sie das Meer vor der Tür.
Ja, also vor dem Hintergrund der geografischen Lage von unserer Stadt am Wasser ist es bei uns natürlich noch viel, viel wichtiger, dass die Kinder, die in unserer Stadt leben, natürlich auch schwimmen können. Wir haben den Jadebusen direkt vor der Tür, wir haben die Nordsee vor der Tür, wir haben viele schöne Gewässer und da ist es natürlich unabdingbar, dass große und auch kleine Kinder natürlich relativ früh in ihrem Leben mit dem Wasser in Berührung kommen, Schwimmversuche machen und das ausdauernde Schwimmen auch trainieren. Dementsprechend, ich bin aktives Mitglied im Serviceclub Kiwanis Wilhelmshaven-Jade und wir sind ein Club, der einfach da auch einen sozialen Beitrag leisten möchte, weil meine Vorredner ja gerade schon so viel und ausführlich berichtet haben, dass viele Menschen, viele Kinder ins Schwimmbad gehen und ins Schwimmbad gehen sollen. Aber sie haben ja überwiegend von Familien gesprochen, die intakt sind, das heißt, die ein finanzielles Einkommen haben. Aber was ist denn mit den Familien und mit den Kindern, die nicht in einer intakten Familie leben, wo es nicht normal ist, ein Auto zu haben, ein Fahrrad zu haben, diesen fahrbaren Untersatz zu haben, um in ein Freibad zu kommen, um das Gewässer aufzusuchen und letztendlich sich auch überhaupt den Schwimmkurs zu leisten. Jeder, der Kinder hat, der weiß, so ein Schwimmkurs kostet locker mindestens 100 bis 120 Euro. Das heißt, man hat Wartezeit, man muss selber auch schauen, kann ich das überhaupt leisten finanziell, wie kann ich meinem Kind das Wasser zugänglich machen. Und wir als Club haben uns dementsprechend auf die Fahnen geschrieben, dass wir dort einen ganz wichtigen Beitrag in unserer Stadt leisten möchten. Wir finanzieren mittlerweile schon tatsächlich im 5. Jahr einen Aktion Bronzekurs. Das heißt, wie ja vorher auch schon gesagt worden ist, das Seepferdchen ist Wassergewöhnung, es sind die ersten Wasserbewegungen, aber das heißt nicht, dass die Kinder sichere Schwimmer sind. Sichere Schwimmer kann man gut werden, wenn man mit einem Bronzeabzeichen oder dem Jugendschwimmabzeichen Bronze auch trainiert, das ausdauernde Schwimmen 15 Minuten sich über Wasser halten kann. Und das fördern wir, das heißt, wir haben jetzt mittlerweile schon fast 80 Kinder gefördert, die dieses Abzeichen in den Sommerferien überwiegend im Freibad erworben haben. Das heißt, das sind Kinder aus sozial schwachen Familien, wo der Anfahrtsweg gesichert ist, wo die Kinder freien Eintritt haben, wo sie auch den Tag im Freibad sein dürfen. Das heißt, sie schwimmen nicht nur und erwerben eine Fähigkeit, sie erwerben auch Sicherheit, sondern sie sind auch noch beschäftigt. Das heißt, sie sind an der frischen Luft, sie bewegen sich, sie haben sozialen Austausch und sind dadurch ein Stück mehr auch sichere Schwimmer.
Schöne Idee, Frau Schaps, wenn ich aber unterbrechen darf. Wie finanzieren Sie das? Also machen Sie das nur mit ehrenamtlichen Leuten oder wird das irgendwie quersubventioniert? Muss das
Nein,
ja irgendwie?
Wir sind ja ein Service-Club, das heißt, wir zahlen Mitgliedsbeiträge, haben unterschiedliche Aktionen, wo wir Waffeln verkaufen zum Beispiel oder auch Spenden einwerben. Und mit solchen Dingen finanzieren wir dann die Kinder, die es einfach nicht so einfach haben in unserer Gesellschaft. Und da rede ich nicht immer nur von sozial schwachen Familien, sondern was ist denn mit den Jugendlichen, die nie gelernt haben zu schwimmen, in der Schule nicht oder weil die Eltern einfach keine finanziellen Mittel hatten, keine Zeit hatten, keine Ausdauer hatten, wie auch immer. Ein 16-jähriger junger Mann, der ins Freibad geht und der mit seinen Freunden dort sich trifft, der wird niemals sagen, dass er nicht schwimmen kann.
Also wo hat er ein Schamgefühl dann da, ne?
Richtig, genau. Ja. Und dann ist natürlich auch die körperlich und geistig eingeschränkten Kinder, wo haben sie denn eine Lobby? Sie brauchen ja noch viel, viel mehr Ausdauer, um tatsächlich schwimmen zu lernen und auch dieses zu erwerben.
Also Frau Schaps, da sage ich, ganz tolle Idee aus Wilhelmshaven, vielleicht auch zur Nachahmung empfohlen. Im ganzen Norden. Achim Wiese wollte direkt was dazu sagen.
Ja, also erstmal Hochachtung, schönen Dank, Frau Schaps, dass Sie sich da so engagieren. Das können wir als DLRG natürlich nur unterstützen, so etwas. Und weil Sie gerade sagten, auch körperlich und geistig behinderte Menschen, selbst da bieten wir natürlich viele, und zwar bundesweit, auch Kurse speziell an, auch mit speziell trainierten Ausbildern.
Thomas Wagner aus Hamburg ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend. Vielen Dank. Ich möchte mich für den vorherigen Beitrag aus Wilhelmshaven bedanken und stoße in die gleiche Richtung. Ich rufe aus Hamburg an und hier in Hamburg ist das über das Bäderland. Eigentlich könnte das ganz gut geregelt sein, aber es ist ein echtes Luxusgut, schwimmen zu lernen. Also Sie haben drei Kurse bis zum Seepferdchen, a 8 Stunden, a 45 Euro. Das heißt, Sie sind bei 135 Euro zum Seepferdchen. Dann haben Sie, wenn Sie Glück haben, 135 Euro nochmal bis zum Bronzeabzeichen. Dann sind Sie bei 270. Das Ganze mal 5 Kinder. Da läppert sich einiges zusammen. Und Sie müssen ja mit jedem Kind, was Sie da zum Schwimmen fahren und bringen, müssen Sie auch noch zweimal die Woche hinschatteln für 30 Minuten Kurseinheit. Und wenn es gut läuft und das Kind alle Stufen so durchläuft, dann ist das geradlinig. Es kann aber auch sein, dass einfach die Stufenziele nicht erreicht werden, von Pinguin 1 bis Stabpinguin sowieso. Endlos kompliziert und komplex. Und jedes Mal hinterher haben Sie wieder möglicherweise 3 Monate, 4 Monate Wartezeit, bis Sie dann wieder einen freien Kurs erwischen in dem Bad. Das ist ein unglaublicher Aufwand, den Sie als Eltern betreiben müssen, um den Kindern Schwimmunterricht in dieser Form zu ermöglichen. Und ich glaube, das müsste einfach einfacher und kompakter sein, auch mit längeren Einheiten, auch preiswerter, so dass die Anforderungen an die Familien einfach nicht so immens hoch sind.
Gehen wir das mal weiter an Lutz Thieme. Ich würde das gerne mit Lutz Thieme nochmal, dem Sportwissenschaftler aus von der Hochschule Gruppe, zu sprechen. Sind diese Kurse vielleicht tatsächlich zu langatmig? Werden da falsche Schwerpunkte gesetzt, auch falsche Anreize gesetzt? Sind vielleicht auch diese Bronze und ähnliche Abzeichen, sind überhaupt noch zeitgemäß oder kann man das das viel spielerischer vermitteln?
Also sicherlich ist da immer Luft nach oben. Man muss aber auch die Anbieterseite mal sehen. Also ich bin ja auch Vorsitzender eines großen Sportvereins und auch wir bieten genau diese Kurse an. Und da ist finanziell für den Verein nicht viel dabei zu gewinnen. Das heißt, die Preise, die wir aufrufen, sind ja sowieso nochmal durch das ehrenamtliche Engagement subventioniert. Und von daher springen wir eigentlich als Sportvereine oder auch die DLRG, wenn sie solche Lehrgänge anbietet, in eine Lücke, die sich offenbart dadurch, dass Eltern sehr frühzeitig ihren Kindern Schwimmfähigkeiten vermitteln wollen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass das Schulschwimmen und die Fähigkeiten, die Kinder über das Schulschwimmen zum Schwimmen zu bringen, nicht mehr diesen Stellenwert oder nicht mehr diesen Erfolg hat, wie es vielleicht noch mal vor Jahren war. Und vor diesem Eindruck sind Eltern natürlich bereit, Kosten aufzubringen, um die Schwimmkurse zusätzlich bezahlen, ist vergleichbar zu Nachhilfeunterricht. Mhm. Und dann habe ich natürlich diese soziale Sekretion drin, die jetzt schon die beiden Vorredner beschrieben haben.
Vielleicht eine Ergänzung. Ja. Ich meine, in gewisser Weise werden die Vereine dazu Ausfallbürgen für das, was die Schule eigentlich leisten müsste, Richtig. Aber nicht leistet.
Richtig.
Man muss allerdings fairerweise vielleicht sagen, dass natürlich die Möglichkeit besteht, zum Beispiel, wenn die Eltern Hartz-IV-Empfänger sind, über das Teilhabepaket dort Mittel zu bekommen. Und das ist eine ähnliche Situation, wie wir sie auch bei Klassenfahrten in den Schulen haben. Sie grenzen ein Kind aus, wenn es nicht mitfahren darf. Mhm. Und in der Regel findet man da einen Weg. Ob man das jetzt flächendeckend bei den Schwimmkursen machen kann, weiß ich nicht. Aber es gibt da schon Ansätze.
Okay. Thomas Wagner aus Hamburg wollte noch was ergänzen, Herr Wagner.
Ja, und zwar gerade, weil die Kollegen von den Sportvereinen da sind. Bei den Sportvereinen, das ist ungefähr so, wie wenn sie einen Trabi bestellen. Also sie können das Kind im Grunde genommen gleich bei der Geburt anmelden, um dann irgendwann mal in, weiß ich nicht, in der dritten, vierten Klasse einen Platz zu kriegen. Mhm. Das ist hier in Hamburg ein echtes Problem.
Mhm. Das ist so, das stimmt. Ja. Aber das hat ja auch Gründe. Also zunächst einmal, was Professor Thieme auch sagte, die Schulen, die Grundschulen in Deutschland haben die Verpflichtung, im dritten und vierten Jahrgang den Schwimmunterricht durchzuführen. Allerdings haben 25% der Grundschulen überhaupt keinen Zugang zu einem Schwimmbad. Und da treten natürlich dann die Probleme auf. Es gibt natürlich Schulen, die unter größtem logistischem Aufwand Bus bestellen, Busfahrt in Kauf zu nehmen, der Bus muss bezahlt werden. Dann sind zum Teil die Lehrkräfte in den Grundschulen gar nicht ausgebildet, was Rettungsfähigkeit anbelangt. Da sind natürlich dann die Schulen verpflichtet, diese Lehrkräfte entsprechend auszubilden oder ausbilden zu lassen. Da kommt die DLRG dann um die Ecke und würde das ja leisten. Nur da müssen natürlich auch die Grundschulen dann auf uns zukommen. Und natürlich, die Politik ist gefordert, das hatten wir vorhin schon, die Bäder natürlich dann auch zur Verfügung zu stellen. Ansonsten können natürlich die Grundschulen ihre Verpflichtung gar nicht nachkommen.
Da kommt auch eine ergänzende Mail von Elisabeth Busch aus Weihe. Die schreibt Ähnliches wie das, was Achim Wiese gerade gesagt hat. Es liegt daran, dass immer weniger qualifizierter Sportunterricht und als dritte Sportstunde Schwimmunterricht in Grundschulen erteilt wird. In Bremen wurde diese dritte Stunde sogar gestrichen von Herrn Lemke damals. Die Sportausbildung ebenfalls. Heute unterrichten die Klassenlehrerinnen den Sportunterricht, was zur Folge hat, dass kein Schwimmunterricht stattfindet. Die haben einfach nicht die Qualifikation und Sport ist ja auch manchmal nur eine Spielstunde oder wird dann stattdessen als Mathestunde absolviert. Also von daher, ja.
Dann müssten wir es doch eigentlich auch in der Ausbildung der Grundschullehrer verankern. Ich meine, der kann ja in die Situation auch kommen auf einer normalen Wanderung, dass ein Kind retten muss. Das ist ja nicht nur der Schwimmunterricht. Also das könnte vielleicht auch nochmal ein Appell sein, der von dieser Sendung ausgeht.
Das wäre eine Maßnahme, richtig.
Thomas Gier aus Hannover schreibt, auch es gehört aus seiner Sicht in den Aufgabenbereich der Eltern dafür zu sorgen, dass Kinder schwimmen lernen. Ich lernte es in den Ferien in einem Schwimmkurs und heute konzentriert man sich darauf, die Fingerfertigkeit der Sprösslinge an Tablets und Smartphones sicherzustellen. Und früher war es eben so, dass man Schwimmen tatsächlich gelernt hat. Schwimmen sollen die Lehrer in der Schule unterrichten. Falls das Kind nicht schwimmen kann, kommt dann der Bademeister. So einfach dürfen es sich die Eltern eigentlich nicht machen. Also
machen
das
sie
wird
ja
auch nur, wird nur verschoben, sagt
das
er.
Machen, nein, nein, also, das, also ich muss da so ein bisschen die Eltern auch in Schutz nehmen. Natürlich bleibt die Verantwortung letztlich bei den Eltern. Das ist richtig. Aber Eltern haben heutzutage ja oftmals gar nicht mehr die Möglichkeit. Die Arbeit, in der Regel arbeiten beide Elternteil und die Arbeitgeber mittlerweile sagen ja auch, du musst so flexibel sein und dann haben die Eltern gar keine Chance mehr, nachmittags mit ihren Kindern zum Schwimmen zu gehen. Und abends um 17 oder um 18, 19 Uhr, wenn wir nämlich dann die Schwimmzeiten bekommen, dann gehört ein 7-jähriges oder 8-jähriges Kind nach Hause und so langsam auch mal ins Bett.
Lutz Ziemer, als Sportwissenschaftler, ist das so, dass die Eltern mit ihren Kindern gerne schwimmen gehen würden? Oder ist das Thema Schwimmen eigentlich heutzutage im täglichen Sportbedarf ein nachrangiges? Läuft man lieber durch den Wald oder über die Wiese oder geht man ins Fitnessstudio und Schwimmen spielt da eigentlich so eine nachrangige Rolle?
Nein, Achim Wiese hatte ja schon Zahlen genannt. 80% der Deutschen treibt Schwimmen. Das ist jetzt nicht regelmäßig, sondern auch im Urlaub und so. Also insofern gehört Schwimmen tatsächlich zur sportlichen Grundausstattung der Deutschen. Das gilt in der Regel auch für Kinder und Jugendliche. Die Frage ist ja das Schwimmenlernens. Das Schwimmenlernens ist einerseits geknüpft an Menschen, die das Schwimmen vermitteln. Das können die Lehrer sein, die das über das Schulschwimmen machen, können aber eben auch Übungsleiter sein und die brauchen Bäder. Und die brauchen Zeiten, in denen sie das Schwimmen lernen. Und das ist, wenn man insbesondere dann in den ländlichen Regionen hineinguckt, nochmal auf das Schulschwimmen zurückzukommen, natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite muss man dann sagen, sehr viele Eltern füllen die Wartelisten der DLRG, der Sportvereine. Aber ich habe selten gehört, dass der Ausfall des Schulschwimmens zu irgendwelchen Protesten oder zu irgendwelchen Reaktionen der Eltern geführt hat. Das Bewusstsein, dass nicht nur Sportunterricht, der in den Grundschulen wirklich mit dem höchsten Anteil an fachfremden Lehrkräften betrieben wird und vor allen Dingen das Schwimmen Bestandteil der Schulausbildung ist, das ist, glaube ich, noch etwas, wo wir das Bewusstsein auch bei den Eltern schärfen müssen. Und dass Sport insgesamt, aber Schwimmen besonders, genauso wichtig ist wie eine Mathestunde oder wie auch die musische Befähigung. Da ist, glaube ich, in den letzten 10, 15 Jahren noch mal ein bisschen was ins Rutschen gekommen. Also musische Befähigung, sportliche Befähigung, genauso wichtig wie Sprachen und natürlich auch die naturwissenschaftlichen Dinge, wenn wir von unseren Kindern und dem allgemeinen Bildungsauftrag, den die Schulen hier haben, ausgehen.
Machen Sie mir Schwimmen noch mal schmackhaft, Herr Professor Thieme. Also ich kann mich an meine Jugend erinnern, ich fand das blöd, das war nass, das war meistens kalt, immer gefroren. Ich war jetzt nicht so ein harter Kerl wie Dr. Landsberg. Also ich... Es war immer irgendwie, man musste sich dann erstmal ausziehen, dann musste man sich umziehen, dann musste man duschen und dann hinterher stand man da am Beckenrand, es war kalt. Also was macht eigentlich Schwimmen wirklich interessant? Was macht an Schwimmen eigentlich wirklich Spaß?
Also ich war ja mal Leistungssportler und am Ende meiner Karriere konnte ich jede Kachel zählen. Also insofern glaube ich, gibt es da auch sowas wie ein Optimum an schwimmerischen Fähigkeiten. Also ich finde, Schwimmen hat einen gesundheitlichen Aspekt, also bis ins hohe Alter hinein ist es unumstritten, dass es gesundheitliche Fähigkeiten hat. Schwimmen eröffnet viele Möglichkeitsräume, nicht nur sportlicher Art, sondern dann eben auch, was ich dann in der Freizeit machen kann. Ich kann ins Meer fahren, ich kann in meiner Gruppe ganz anders agieren als ohne die Schwimmfähigkeiten, wie es halt ist schon angesprochen. Es ist auf der anderen Seite auch ein Kristallisationspunkt für sowas wie die Zivilgesellschaft. Ich habe eine Plattform, wo ich mich als Kind, als Jugendlicher vor allen Dingen dann auch engagieren kann. Ich kann mich in der DLRG engagieren, ich kann mich in den Schwimmverein engagieren, ich kann Wettkampfrichter werden, ich kann Rettungsschwimmer werden, ich kann mich in den Vereinen organisieren. Und die körperliche Institution von manchen ist tatsächlich so, dass wir 22, 23 Grad schon haben sollten, um das Schwimmen zu lernen, in der Tat. Aber das ist ja auch wieder eine Geschichte, an wie wir die Ansprüche abbilden in unserer Infrastruktur. Und Herr Landsberg hat es angesprochen, die meisten Bäder stammen aus den Zeiten des Goldenen Planes, 60er, 70er Jahre. Und seitdem sind die nicht an die Bedürfnisse der Menschen angepasst worden. Ich weiß gar nicht, ob es um hip geht, sondern es geht, wenn Sie sich mal in meinem Verein die Toiletten angucken, die wir im Schwimmbad haben, so sind die für ein öffentliches Schwimmen nicht zumutbar. Deswegen ist es auch ein Vereinsbad. Also der Standard, den wir eigentlich gewohnt sind aus anderen Bereichen, ist in den Sportstätten insgesamt, insbesondere aber auch in den Schwimmbädern nicht mitgewachsen. Und letzten Endes, wenn wir beklagen, dass zu wenig die Schwimmbäder nutzen, die Freibäder, aber auch die Hallenbäder, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich nicht kontinuierlich in die Schwimmbäder investiert haben. Und dort, wo das passiert, ist auch zu sehen, dass die Menschen das annehmen, und zwar sommers wie winters.
Also wenn ich das noch ergänzen darf, das ist genau der richtige Ansatzpunkt. Man muss es die Bäder auch attraktiv machen. Natürlich haben Jugendliche eine Vielzahl von Angeboten, die sie machen können. Und in ein vergammeltes altes Schwimmbad mit hässlichen Klos, da geht doch keiner hin. Ja. Also müssen sie eine Atmosphäre schaffen. Das muss jetzt nicht immer das super Luxus Freizeitbad sein. Aber so ein bisschen, wo die Kinder sich wohlfühlen, also ein Basketballfeld oder Ähnliches, das gehört schon dazu. Und das ist auch unsere Erfahrung. Das wird dann auch angenommen und es wird auch bei etwas schlechterem Wetter angenommen.
Das Thema heute in der Redezeit. Badeunfälle nehmen immer weiter zu. Wir fragen, warum können immer weniger Kinder und Jugendliche schwimmen? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, eigene Erfahrungen gemacht haben, eigene Beobachtungen, vielleicht in Ihrem eigenen Schwimmbad, dann rufen Sie uns gerne an, kostenlos wie immer. Die Servicetelefonnummer ist die 08000 44177, 08000 44177. Die Badesaison läuft ja jetzt schon seit einigen Wochen. Welche Erfahrungen haben Sie da so gemacht? Was beobachten Sie, wenn Sie im Schwimmbad sind oder an der Küste, Ostsee oder Nordsee, je nachdem? Wir wollen es wissen. 08000 44177. Thomas Weber aus Jöhringen ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, aus Göttingen. Guten Abend, Herr Kuhn, und Ihnen ins Studio. In Göttingen gibt es 3 Schwimmbäder. Es sollten 2 werden, das ist dann abgewendet worden. Hat mich auch sehr gefreut. Ich habe keine Kinder, mache mir deswegen auch keine Sorgen. Habe noch im See, glaube ich, schwimmen gelernt, irgendwann vor Urjahrzehnten oder so. Aber ich finde, da wurden viele gute Sachen genannt. Es gibt strukturelle Probleme und es gibt auch so individuelle Gegebenheiten. Und ich bin da ganz bei dem guten Mann von der DLRG und auch bei anderen. Und wenn man die Dinge zusammenfasst, dann läuft ganz oft in den Strukturen immer etwas auf die Königsdisziplin raus, das heißt Geld. Es fehlt am Geld. Die Kommunen machen nichts absichtlich, was den Bürgern schadet. Und wenn die Kommunen unterschiedlich klamm sind, dann ist das in ganz vielen Bereichen und hier auch, denke ich, das Grundproblem. Da muss man dem Bund auf die Füße treten. Und es wird endlich Zeit, dass das Geld vom Bund in riesengroßen Schaufeln in die Kommunen befördert wird. Und das wäre möglich, das wäre denkbar. Und viele Probleme lassen sich auf den Weg lösen. Es muss eine Umverteilung in der Gesellschaft stattfinden und dann gibt es auch keine Eltern mehr, die sich überlegen müssen, ob sie ihr Kind zum Schwimmkurs anmelden, wenn Schwimmkurse zum Beispiel umsonst sind und Schulfahrten umsonst sind und so weiter. Das ist alles möglich, wenn man das Geld umverteilt.
Herr Weber, da sprechen Sie mir aus dem Herzen. Aber wir sind da auf einem gar nicht so schlechten Weg. Es gibt ein Programm des Bundes für finanzschwache Kommunen, immerhin 7,5 Milliarden. Und da ist auch ein Teil drin für Sportstätten und Bäder, nur damit Sie also mitkriegen, was uns so beschäftigt. Da diskutieren wir jetzt in der Verwaltungsvorschrift für die Umsetzung dieses Geldes, ob das generell für Schwimmbäder gilt oder, das ist der erste Entwurf, nur für Schwimmbäder im räumlichen Zusammenhang mit der Schule, die es ja praktisch gar nicht mehr gibt.
Also aber muss das Schwimmbad dann direkt neben der Schule stehen?
Ja, oder ein eigenes Schulschwimmbad, das gibt es auch, was die Ausnahme. Also wir werden das sicherlich noch geändert kriegen. Ich wollte nur Herrn Weber signalisieren, also das ist erkannt, das ist auch von der Bundespolitik erkannt, jetzt vielleicht nicht speziell unter dem Aspekt Schwimmbäder, aber doch unter der Investitionsschwäche. Und wir reden in dieser Gesellschaft ja immer von Chancengleichheit. Und Chancengleichheit heißt, dass ein Kind schwimmen lernen kann, egal ob es in einer reichen oder armen Kommune lebt.
Aber zur Wahrheit gehört vielleicht auch zu sagen, dass die Strukturen, als die Bäder entstanden sind in den 60er, 70er Jahren, eben nicht mehr die Strukturen sind, die wir heute haben. Und wir müssen darüber diskutieren, an welcher Stelle ein Bad gegebenenfalls neu errichtet wird, an welcher Stelle aber eben auch Bäder zu schließen sind. Und da sind kommunale Grenzen mitunter kein guter Hinweis darauf. Das heißt also, oder sogar in größeren Städten Ortsteilgrenzen. Also wenn jeder Ortsteil tatsächlich auf die Erhaltung seines Bades besteht, ist das möglicherweise kontraproduktiv und verhindert die Sanierung von anderen Bädern. Also dann die örtlichen Gegebenheiten und die Anpassung der Infrastruktur ist dann die politische Aufgabe, wenn das Geld da ist, dies natürlich dann auch umzusetzen.
Also das ist eine zentrale Forderung von uns als Deutscher Städte und Gemeinden, dass wir den Kommunen sagen, versucht zu kooperieren. Es muss nicht jeder ein Schwimmbad haben in einem Abstand von 6 oder 8 Kilometern. Das ist für einen Verband einfach gesagt. Ja. Aber das wissen Sie, jeder sagt, ja, ich bin für Kooperation, aber bitte in meiner Gemeinde soll es stattfinden.
Ja, aber
das ist ein Lernprozess.
Beispiele.
Es gibt Beispiele, wo es funktioniert und die muss man eben auch publik machen und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
Ja. Es webert weiter bei uns im Telefon. Jetzt Britta Weber aus Oldenburg. Guten Abend.
Guten Abend in die Runde. Ja, das ist ein Thema. Ich höre das immer wieder in den Nachrichten, dass immer weniger Menschen, auch Erwachsene und so, schwimmen können. Und mich erschreckt das unheimlich. Also ich werde dieses Jahr 48 und ich kann seit meinem 5. Lebensjahr schwimmen, weil ich also in meinem 2. und 4. Lebensjahr mal fast ertrunken wäre, also 2-mal. Und ich habe dann sehr, sehr schnell, sehr früh schwimmen gelernt. Und es ist schon so viel gesagt worden in der Sendung, dass ich jetzt auf meinem Zettel gucken muss, was noch nicht gesagt worden ist.
Sollen wir Ihnen einen Moment Zeit geben, Frau Weber?
Also es ist so, ich habe mich irgendwie gefragt, aber das wurde, glaube ich, auch schon gesagt, ob die Prioritäten sich einfach verschoben haben. Also wenn ich jetzt mal an die finanziellen Prioritäten mal jetzt anknüpfe, es ist jetzt nicht ein Vorwurf, sondern es ist einfach mal laut gedacht. Man hat ja auch das Geld, um alle 6 Monate sich ein neues Smartphone anzuschaffen oder einen neuen Vertrag abzuschließen oder sich ein Tablet zu kaufen. Ne?
Vielleicht nicht alle 6 Monate.
Ja, ich weiß es nicht, aber wenn es solche Sammler gibt, wie in meinem Bekanntenkreis, die das auch manchmal machen, wo ich denke, oh Gott, wozu brauchen die das alles? Dann denke ich mir, sollte man da mal überlegen, ob man da nicht vielleicht sagt, ich verkneife mir jetzt das neueste Modell oder muss das jetzt sein, ich lerne lieber schwimmen, wenn meine Eltern es mir nicht beibringen können. So war es bei mir früher. Also ich habe in meiner Verwandtschaft schwimmen gelernt, in einem ganz kleinen Dorffreibad und so mit der Hand unter den Bauch legen und jetzt machen wir mal den Frosch und dann durfte ich auf die Leute zuschwimmen, ne? Also 3 Züge, 4 Züge und irgendwann konnte ich eine ganze Bahn und das wurde dann in der Grundschule, so wie das, glaube ich, auch ein Herr im Studio sagte, in der Grundschule gemacht. Da wurde dann Frei- und Fahrtenschwimmer gemacht, so mit dem Ringtauchen und so weiter. Und dann kriegte man diese Abzeichen, die man auf dem Badeanzug oder auf dem Bikini nähen konnte. Ne? Sowas. Und ich finde das eigentlich auch klasse. Ich habe mir gedacht, wenn man sowas wieder hätte, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt in der Schule ist. Ich habe keine eigenen Kinder und habe da auch keinen Einblick. Aber ich finde das schon ziemlich traurig, ne? Wenn also da nicht wirklich man da hinterher ist. Denn ich finde, es ist lebensnotwendig für jeden, dass man schwimmen kann. Denn man kann immer mal alleine unterwegs sein, es passiert irgendwas und es ist kein Mensch und ein Mensch da, der einen rausholt oder man muss vielleicht jemandem helfen oder
dann man schwimmt irgendwo, ne?
Kriegt einen Krampf im Bein oder irgendwas. Da muss man doch gucken, wie man sich retten kann. Ne? Mhm. Und das sind so diese Sachen, die mir dazu eingefallen sind.
Ja, Frau Weber. Ja, vielen Dank, Frau Weber.
Also eins hat sich jedenfalls nicht geändert, Frau Weber. Die Kinder sind heute noch genauso stolz oder tragen die Abzeichen genauso stolz wie Sie damals auf Ihrem Badeanzug.
Ach, wie gesagt, aber Sie als Pressesprecher der DLRG, hat man vielleicht heute auch das Gefühl, dass man sagt, naja, schwimmen muss ich gar nicht lernen. Das kann man ja möglicherweise auch praktisch sich so autodidaktisch beibringen. Denn man weiß ja auch, wenn man ins Wasser geworfen wird, in der Regel hat man irgendwelche Bewegungen drauf, dass man nicht gleich untergeht. Also es gibt ja so einen Grundinstinkt, glaube ich, bei den Menschen, der ihn erstmal über Wasser hält.
Naja.
Ist das möglicherweise so, dass die meisten Leute sagen, dann muss ich auch nicht viel mehr lernen, das kriege ich schon irgendwie selber hin?
Nee, also dem widerspreche ich. Leute ins Wasser zu schmeißen, von wegen, der kann dann schon schwimmen, nee, das funktioniert nicht. Mhm. Denn der Mensch ist ja nicht, der ist ja grundsätzlich erstmal nicht geboren, um zu schwimmen, sondern sich also durchaus auf beiden Füßen durchs Land zu bewegen. Also das ist ja kein Naturtalent zu schwimmen, sondern das muss einem schon beigebracht werden, die Schwimmbewegung mit Atmung und so weiter. Aber eins zu Herrn Thieme nochmal. Sie sprachen eben die Schulen an, von wegen, wo sind denn die Eltern, dass die sich mal zu Wort melden, wenn da dauernd der Schwimmunterricht ausfällt. Da sind wir auf gutem Wege mit dem Bundeselternrat beispielsweise. Lassen Sie sich mal überraschen, was da noch auf die Republik zukommt. Also die Eltern werden sich da schon mobilisieren.
Mhm. Obwohl, da ist natürlich auch ich will da gerne nochmal aufgreifen, was Frau Weber gesagt hat. Wir haben natürlich auch verstärkt so eine Art Vollkaskomentalität. Ich habe zwar alle 5 Monate ein neues Handy, aber wenn ich für einen Schwimmkurs was bezahlen muss oder selbst gut verdienende Eltern den Kindergartenbeitrag, dann sagt man, nein, das muss alles umsonst sein und das muss aber besser sein und übrigens nicht nur von 8 bis 15 Uhr, sondern möglichst von 6 bis am nächsten Abend. Also auch darüber muss man noch mal nachdenken, ob wir vielleicht auch zu sehr diese Vollkaskomentalität gefördert haben. Andererseits ist Schwimmen, deswegen auch noch mal zurück auf die Kompetenz, die man haben muss. Entscheidend ist, dass man ja auch Schwimmen in einer Stresssituation kann. Ja. Nicht nur im schönen Schwimmbad, wenn die Sonne scheint, sich über Wasser hält, sondern wenn man in den Fluss fällt oder in das Meer und plötzlich ist der Untergrund weg. Und allein diese Stresssituation, das müssen Sie ein bisschen geübt haben.
Mhm. Wir haben noch ein paar E-Mails bekommen, die haben jetzt nicht ursächlich was mit dem zu tun, was Sie jetzt gerade gesagt haben, aber gehen ein bisschen in die Richtung. Zum Beispiel von Claudia Schröder aus Hamburg. Sie schreibt, ich denke, das Problem besteht aus vielen Teilaspekten. Durch die Ganztagsbetreuung in der Schule wird es schwieriger, die Kinder einen Schwimmkurs machen zu lassen. Da müsste dann der Schule wahrscheinlich aktiv werden. Wochenendkurse sind für getrennt lebende Eltern schwierig zu organisieren. Schwimmkurse sind sehr teuer. Das hatten wir ja auch schon. In den Schulen wird das Schwimmangebot immer weiter gekürzt, hatten wir auch schon. Und sie schreibt auch noch, Eltern, die selbst nicht schwimmen können, gehen eben seltener mit ihren Kindern schwimmen.
Richtig.
Und Nutztime, das war das, was ich vorhin auch gefragt habe. Entsteht da möglicherweise so eine ganze große Negativspirale bei uns in Deutschland?
Ja, ich weiß nicht, ob eine Negativspirale entsteht, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es einen Sozialisationseffekt gibt. Das heißt also, Eltern, die Bezug zum Wasser haben, dort ist auch die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass die Kinder auch einen Bezug zum Wasser haben. Das drückt sich dann in Schwimmfähigkeit aus oder dann eben auch in der das Betreiben von Sportarten, die jetzt nicht nur das Schwimmen, aber das Schwimmen voraussetzen. Also beispielsweise, ja, ich bin Wasserballspieler geworden, aber denken Sie an Rudern, denken Sie an Kanu, denken Sie an Tauchen, denken Sie an etwas anderes. Also
Segler,
ja, sorry. Der Zugang zu dem Medium Wasser im und an Wasser ist an Schwimmen geknüpft und da ist Schwimmen schon nochmal etwas Besonderes in dem Fähigkeitsspektrum auch des motorischen Fähigkeitsspektrums. Und wenn jetzt diese Sozialisation nicht mehr stattfindet, aus welchem Grund auch immer, und wir es in der Schule nicht schaffen, alle Kinder heranzuführen an dieses Medium Wasser, dann wird diesen Kindern nicht nur die Schwimmfähigkeit nicht zuteil, sondern ein Lebensraum, ein Teil eines Lebensraums wird für diese Kinder nicht mehr erreichbar sein. Und jetzt aus sportlicher Sicht gesehen natürlich auch ein Teil von Bewegungserfahrungen, die mit so einer Art von sportlicher Ausbildung verbunden ist, wird die Kinder nicht mehr erreichen. Und deswegen Schwimmen als Kulturtechnik und diejenigen, die dann eben nicht schwimmen können, denen fehlt ein Teil der Kultur, die zumindest prägend für dieses Land war. Und das ist eine Sorge, die man schon formulieren kann und wo, glaube ich, auch die Verbände, die rund um das Schwimmen drumherum wirken, wo deren Aktivität, glaube ich, nochmal gesteigert werden müsste.
Lassen Sie mich vielleicht einmal eine Parallele ziehen, nämlich zum Lesen. Ich bin Mitglied im Vorstand der Stiftung Lesen. Es gibt übrigens auch eine Menge Erwachsene, genau wie beim Schwimmen, die nicht lesen können. Man nimmt die funktionale Analphabeten, in Deutschland 7,5 Millionen. Wäre es nicht sinnvoll, nach dem Vorbild der Stiftung Lesen auch eine Stiftung Schwimmen, wo man sowohl auch Erwachsene erreicht, die nie schwimmen gelernt hat, aus vielerlei Gründen, um das politisch zu transportieren? Denn alles, was wir hier reden, wir sind uns ja eigentlich einig, wir müssen mehr dafür tun und das setzt natürlich eine politische Plattform voraus.
Ja, also da kann ich, glaube ich, noch was dazu sagen.
Jetzt geht ganz kurz, wir haben nämlich noch ein paar Hörer.
Ja, genau. Genau, da falle ich wahrscheinlich auch in Wiese. Es gibt solche Arten von tatsächlich politischen Plattformen, also Probat oder die Bilderallianz. Allerdings haben wir eine Menge von unterschiedlichen Verbänden rund um das Bad drumherum. Und natürlich sind diese Verbände auch zuerst erstmal für ihr eigenes Klientel da. Und sie haben es bisher noch nicht geschafft, sich tatsächlich auch politisch so zu positionieren, zusammen zu positionieren, dass die Probleme, die wir heute diskutieren, auch tatsächlich an der richtigen Stelle mit dem notwendigen Gehör gehört werden. Also wir blockieren uns da auch als Schwimmer selber.
Ach, in Wiese, muss da mehr gebündelt werden, was Lucien gerade sagte?
Also wir versuchen ja genau das zu tun, was der Thieme gerade sagte, durch Bäderallianz und Probat. Das sind ja die schwimmsporttreibenden Verbände unter anderem, die sich da jetzt an den runden Tisch setzen, gemeinsam mit der Politik, also auch mit den kommunalen Entscheidern. Und ich denke mal, dass wir da auf einem guten Wege sind. Also das ist nicht einfach, ne? Natürlich nicht, weil auch die Interessen natürlich unterschiedlich sind. Da gibt es diejenigen, die die Nutzer der Bäder sind, da gibt es die Badbetreiber, da gibt es natürlich unterschiedliche Auffassungen und so weiter. Aber ich denke mal, wir sind da auf einem guten Wege. Die DLRG übrigens als größter Verband dabei. Und also wir sind auch natürlich, wir sind natürlich die Vertreter der Nutzer und versuchen da schon diese Interessen auch entsprechend auf den Tisch zu bringen.
Gerd Landsberg, für Sie hier noch eine E-Mail, nicht direkt an Sie, aber zeigt mal wieder, was passieren kann in Kommunen. Ludger Gaillard aus Göttingen schreibt, eine positive Nachricht wohlgemerkt, in Göttingen-Wehende hat die Bevölkerung vom Stadtrat durch ihr Engagement, nämlich durch einen Unterstützerverein, durch Feste und durch eigene Gelder, die Erhaltung und Renovierung des Freibades ertrotzt. Und jetzt wird das Bad erhalten und sogar zum Naturbad umgebaut. Also offensichtlich gibt es da eine sehr aktive Bevölkerung, die das Bad erhalten wollte und das hat dann auch funktioniert.
Das ist kein Einzelfall, das gibt es öfter, weil Vereine übrigens auch Teil natürlich der Organisation und der Kosten übernehmen.
Ja, aber das ist, das kann, aber das ist ja ja nicht...
Oder das, ich meine, ist das nicht ist, die Lösung.
Nee, das ist nicht die klar. Lösung. Ja, ja. Also ich habe Bürgermeister erlebt, die sagen, ja, lieber Förderverein...
Macht mal,
liefert doch mal Konzepte. Nee, das, so kann es nicht funktionieren. Also da muss dann schon die Gemeinde oder die Kommune die Konzepte entwickeln. Und der Förderverein kann dann vielleicht sagen, okay, wir setzen es dann um. Aber also, dass man dann auf den Förderverein zugeht und sagt, nun mach mal, das ist ein bisschen leicht gemacht.
Am Telefon Horst Jaschewski, schönen guten Abend.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich verfolge auch die ganze Zeit Ihre Sendung aus dem Auto vorhin und mir ist dazu einiges eingefallen. Also es gibt bestimmt die Möglichkeit, ich komme nochmal zurück auf die Dame aus Wilhelmshaven und aus den Herren aus Hamburg, durch private Sponsoren oder durch Firmen sozial schwachen Kindern diesen Zugang zu geben, dass sie lernen zu schwimmen, weil das ist genauso wichtig wie Lesen und Schreiben lernen. Das ist einfach ein Grundbedürfnis, finde ich, was man heute haben sollte. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, zum Beispiel die gesetzlichen Krankenversicherungen, die sind ja dabei und zahlen für Pilates und für sämtliche Kurse und Diätberatung und ihre 150 Euro im Jahr. Da wäre Schwimmenlernen bestimmt eine sehr gute Alternative, weil das auch auf jeden Fall die Krankenkassen vor Kosten schützen kann. Firmen würden bestimmt, so wie wir das auch machen würden, eine Patenschaft übernehmen für einzelne Kinder, damit die sich das leisten können, beziehungsweise die Eltern dann. Aber die Verantwortung selber bleibt bei den Eltern. Da muss man eben ansetzen, geht in der Schule weiter. Und ich denke mir mal, dass man da auf jeden Fall was draus stricken kann. Aber so der Zustand, dass man sagt, die lernen einfach nicht schwimmen, kann es doch nicht mehr sein.
Nee, ist wohl wahr, das ist richtig. Lutz Thieme, ab welchem Alter sollte man denn eigentlich schwimmen lernen? Was ist so das ideale Einstiegsalter zum Schwimmen? Wir haben vorhin gehört, da schon 4 Monate alte Babys und so.
Ja, also ich glaube, man muss nochmal differenzieren zwischen Babyschwimmen und dann das tatsächliche Schwimmen lernen, ja, weil die Babys, die haben ja noch einen natürlichen Reflex, den sie aus dem Geburtsvorgang und dem Leben im Mutterbauch haben. Die bewegen sich ziemlich natürlich dann auch im Wasser. Das ist ganz erstaunlich. Und dieser Reflex verliert sich dann aber. Und man braucht schon eine gewisse körperliche Konstitution, um sich dann über Wasser zu halten. Also ich würde mal sagen, weniger, also so mit 5 Jahren, 6 Jahren, würde ich mal sagen, wird es sich dann lohnen, dass dann Kinder auch tatsächlich schwimmen lernen.
Achim Wiese, was sind da so Ihre Erfahrungen von der DLRG?
Also da kann ich Lutz Thieme nur zustimmen. Alles, was vorher passiert, ist eben dann tatsächlich die Wassergewöhnung. Da kann man natürlich auch mit Babys anfangen. Das kann man zu Hause in der Badewanne schon, die Wassergewöhnung natürlich schon damit beginnen. Aber die Ausbildung, die Schwimmausbildung, sagen auch wir als DLRG, 4, also eigentlich 5 Jahre, so wie Herr Thieme es auch gerade sagte. Ja.
Nun hat ja die DLRG in der Tat in den vergangenen Jahrzehnten ihres Bestehens dafür gesorgt, dass eben die Menschen tatsächlich sich auch in den Bädern sicher fühlten, vor allen Dingen auch an den Küsten oder auch an den Gewässern. Haben Sie da eigentlich immer noch genug Nachwuchs? Das ist ja auch eine Arbeit, die ehrenamtlich in den meisten Fällen erfolgt. Und gibt es da noch genug Leute, die sagen, ja, ich setze mich da statt im Sommerurlaub selber am Strand zu liegen auf so eine Bewachungsstation?
Also zunächst mal ein klares Ja. Der Nachwuchs ist da, weil natürlich das macht Spaß. Und das ist dann auch die Kurve der Erlebnisraum Wasser, der eben tatsächlich Spaß macht. Und auch als Rettungsschwimmerin oder Rettungsschwimmer eben am Strand zu stehen und aufzupassen, dass eben niemand ertrinkt. Also der Nachwuchs als solches ist in der Tat da. Wir haben auch Jugendeinsatzteams, die eben herangeführt werden. Was problematisch ist, dass diejenigen, die sagen, ja, wir wollen, natürlich geballt nur in den Ferienzeiten können. Das heißt, die Probleme treten auf in der Vor- und Nachsaison, wo eben genau eben alle ihrem Job nachgehen, nämlich diejenigen, die Kinder haben, die dann möglicherweise auch als Rettungsschwimmer, als Kräfte zur Verfügung stehen. Die Schüler sind dann in der Schule, Studenten haben noch ihr Studium. Die einzigen, die wir dann noch haben, sind dann tatsächlich diejenigen, die dann im Rentenalter sind. Das heißt, die setzen wir natürlich auch ein, nicht als aktive Rettungsschwimmer, aber die können natürlich logischerweise durch ihre Erfahrung Einsätze auch leiten. Aber da sehen wir zumindest die Gefahr, dass da die Engpässe entstehen. Aber der Nachwuchs als solches ist auf jeden Fall da. Wir müssen zum Teil, auch junge Menschen wieder nach Hause schicken oder gar nicht die Bewerbung annehmen, weil Strände eben in Anführungsstrichen voll sind.
Marion Bern Rabar aus der Gemeinde Schönfeld. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Grüße Sie.
Grüße auch.
Also Sie sagen so viele tolle Sachen, ich kann gar nicht aufhören hinzuhören. Ich bin aus Kloko und unser Kloko 600 Einwohner hat seit 40 Jahren ein Schwimmbad.
Aha.
Und bei uns in der Gemeinde können also fast alle Kinder schwimmen, wenn sie 6 sind. Mhm. Und da sind wir auch ganz stolz. Und sie haben so viele wichtige Sachen gesagt, dass ich also mich einfach einbringen wollte. Also wir haben zum Beispiel auch in der Gemeinde immer zu kämpfen mit dem Schwimmbad und wie kann es erhalten bleiben. Und wir haben die Hoffnung und wünschen uns, dass vielleicht die Energieträger, nämlich unsere Windkraftanlagenbauer, sich möglicherweise einbringen können, sodass wir unser Schwimmbad erhalten können. Mhm. Und unser zweites Problem ist, dass genau das, was der Herr gerade vor mir gesagt hat, also in ihrer Diskussion, dass wir nämlich jetzt immer weniger Kinder haben und natürlich schauen müssen, wie können wir unser Schwimmbad so attraktiv machen, dass aus anderen Gemeinden Kinder kommen zu uns. Und da haben wir jetzt mit Kooperationen mit umliegenden Grundschulen, die wir schon immer hatten, verstärkt, sodass die dann auch bereit sind, mit Geld aus den Gemeinden dieser Grundschulen unser Bad zu unterstützen, sodass wir sagen können, dass hier bei uns in der Uckermark oder hier im Norden, wo ja sonst nicht so sehr viel ist, in unserem Freibad in Kloko, ganz, ganz viele Kinder schwimmen lernen und dieses natürlich auch an ihre Kinder weitergeben. Mhm. Ich bin da vollkommen der Meinung, dass, also wenn Eltern schon nicht schwimmen können, dann auch die Kinder überhaupt keine Erfahrung haben mit dem Medium Wasser.
Frau Benraber, Sie kooperieren also auch tatsächlich mit anderen Kommunen, um Absolut. Tatsächlich zu sagen, okay, wir haben hier ein Bad und das soll gerne von vielen genutzt werden, die auch drumherum wohnen.
Genau, und das haben wir in diesem Jahr das erste Mal geschafft im Amtsausschuss des Amtes Brüssel, dass die Gemeinden also gegenseitig sozusagen sich bereit erklärt haben, das Bad zu unterstützen. Mhm.
Ja, dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass das so weitergeht.
Dankeschön. Und vor allen Dingen, dass auch die Windkraft, also die Windkraftbauer
sich hoffentlich das ist ja eine beliebte Kombination Stadtwerke und Windenergieanlagenbetreiber. Das ist auch richtig, dass man die damit in die Pflicht
nimmt. Das haben wir noch gar nicht versucht. Also das müsste man dann wirklich nochmal machen.
Empfehle ich.
Gerd Landsberg, was für Bademeister gibt es denn eigentlich heutzutage? Ich erinnere mich noch daran, dass die früher immer manchmal sehr, sehr grimmig waren oder so. Kriegen die eigentlich mittlerweile eine pädagogische Ausbildung oder so? Dass die dann auch wissen, wie sie mit jugendlichen Kindern umgehen, die manchmal vielleicht auch ein bisschen über die Stränge schlagen?
Also selbstverständlich. Ein attraktives Bad hat auch einen attraktiven Bademeister oder eine attraktive Bademeisterin. Das ist nicht ganz, unwichtig. Auch Schwimmmeister. Man muss fairerweise sagen, dass natürlich auch die Konflikte in den Bädern dramatisch zunehmen. Wir haben in großen Städten inzwischen rund um die Uhr Sicherheitsdienst. Wir haben jetzt das Problem des Fotografierens. Sie können ja mit dem Handy alles fotografieren, auch jemanden, der gar nicht fotografiert werden soll. Jetzt versuchen wir in Satzungen das zu regeln. Es gibt auch Kommunen, die sagen, man muss das Handy vorweisen, dann wird die Linse abgeklebt. Das zu kontrollieren in einem Schwimmbad mit 2.000, 3.000 Leuten ist fast unmöglich. Also es gibt auch neue zusätzliche Konflikte. Das ist auch schon mal dann die Schlägerei, die dazugehört und der Konflikt um die Mädchen auf der Wiese, um die Handtücher. Das war früher etwas zahmer, aber auch das gehört dazu. Das haben wir ja schon hier auch beschrieben in der Sendung. Letztlich ist so ein Schwimmbad eben auch ein sozialer Schmelztiegel und das ist auch gut so. Und natürlich gibt es da Konflikte und da hat der Schwimmmeister natürlich eine wichtige Funktion, zu deeskalieren, gegebenenfalls auch ein Verbot auszusprechen, ein Hausverbot. Das kommt vor, ist aber nicht der Regelfall.
Lutz Thiemer als Sportwissenschaftler, nochmal vielleicht jetzt gegen Ende der Sendung, wie können wir uns die Zukunft des Schwimmens jetzt vorstellen? Also es sind ja tatsächlich ganz viele gute Anregungen hier gewesen, auch viele Beschreibungen aus den Erfahrungen unserer Hörerinnen und Hörer. Können wir sagen, eigentlich sind wir zwar in einer Phase, wo wir uns schon ein bisschen sehr konzentrieren müssen auf das Thema, aber wir sind auf einem ja doch gar nicht so schlechten Weg.
Ich glaube auch. Also wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, die Probleme sind hinreichend beschrieben. Wir haben noch ein bisschen Defizit. Also wie viele Bäder haben wir denn eigentlich? Wie hoch ist der Sanierungsstau und so weiter? Aber im Wesentlichen sind uns die Probleme bewusst. Punkt 1. Punkt 2 ist, wir arbeiten an verschiedensten Ebenen an Lösungskonzepten. Uns muss es gelingen, mehr Geld für die Kommunen zu erlangen und Punkt 2 ist dann, wenn das Geld in den Kommunen ist, auch die Bedeutung der Bäder für das kommunale Zusammenleben als Sozialisationspunkt etc. viel stärker auch in das Bewusstsein der Politiker zu bringen unter gleichzeitiger Mitnahme der Bevölkerung, wenn es in Richtung Strukturanpassung geht, also wenn in einem Bad tatsächlich mal umgebaut wird oder wenn auch ein Bad geschlossen wird zugunsten irgendwie eines anderen Bades oder Erweiterung eines Bades. Also die Erhaltung Erhaltung des Status quo, auch im Bäderbereich, kann ja nicht unser Ziel sein.
Muss weiterentwickelt werden.
Muss weiter, ja, genau. Und letzter Punkt ist eben der Zugang zu den Bädern eben auch immer noch für Gruppen offen halten, die entweder finanziell oder eben von ihrer Bedeutung des Wassers benachteiligt sind.
Gut, unseren Gästen nochmal vielen Dank für diese rege Diskussion. Und die letzte Frage nochmal an Achim Wiese als Pressesprecher der DLRG. Sie haben auch einen Schwimmschein, welchen?
Ich habe das Rettungsschwimmabzeichen in Gold tatsächlich. Oh, toll. Und als Jugendlicher stand ich auch an der Ostsee oder auf dem Boot und habe auch tatsächlich Wasserrettungsdienst gemacht.
Gerd Landsberg, wie sieht's bei Ihnen aus?
Ich habe auch den Jugendschwimmschein und den Grundschein im DLRG.
Und Lutz Thiem hat mehrfach bewiesen, dass er schwimmen kann. Sie haben sich
als Leistungssportler.
Ich war mal Leistungssportler, genau. Okay.
Badeunfälle nehmen trotzdem offensichtlich zurzeit weiter zu. Warum können immer weniger Kinder und Jugendliche schwimmen? Viele Anregungen waren da. Vielen Dank Ihnen für Ihre Anregungen und vielen Dank unseren Gästen Achim Wiese, Pressesprecher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, Professor Dr. Lutz Thieme, Wirtschafts- und Sportwissenschaftler von der Hochschule Koblenz und Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Morgen gibt es keine Redezeit. Freitag ist immer unsere Logo-Zeit hier bei NDR Info. Das Wissenschaftsmagazin morgen um 21.05 Uhr. Logo morgen mit dem Thema Artenvielfalt, der Klimawandel und der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft. Alles das führt zum Aussterben vieler Arten. Kann die Wissenschaft das Wettrennen gegen die Zeit gewinnen und die Politik zum Handeln bewegen? Thema morgen in Logo, unserem Wissenschaftsmagazin. Wir vom Team der heutigen Redezeit, wir wünschen Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Morgen treffen wir uns alle im Freibad. Na, morgen vielleicht nicht, das Wetter soll nicht so gut werden, aber am Wochenende treffen wir uns alle im Freibad und schwimmen gemeinsam ein paar Runden. Wir wünschen Ihnen jetzt viel Spaß noch mit unserem Programm. Gleich die Nachrichten und danach Play Jazz.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.